Das Thema heute ist Taufe. Ich möchte noch kurz etwas anderes ankündigen, weil ich mich sehr darüber freue, dass nämlich am ersten Sonntag im April unsere lieben zwei Kurt und Ricarda ihr Zeugnis weitergeben wird, damit wir sie dann auch sicher einen Monat später aufnehmen dürfen in die Gemeinde. Einfach als Ankündigung, ich freue mich einfach von ganzem Herzen darüber. Wir wollen heute eben dieses Thema Taufe anschauen. Es ist gut, wenn man das immer wieder macht. Das letzte Mal war im Ende 2013, als wir das Thema hatten. Und es gibt jetzt wieder Geschwister, die diesen Schritt tun möchten. Andere, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, ist es dran, ist es nicht ein Gehorsamsschritt, dass ich mich taufen lasse. Die Taufe ist ein überaus herrliches Thema. Es ist so faszinierend, wenn man sich damit befasst vom Wort her und man merkt, dass es ja eine bildliche Darstellung ist, eine wunderbare Darstellung des ganzen Evangeliums, eine bildliche Darstellung des Heilsplanes Gottes. Und die Taufe zeichnet uns eigentlich vor Augen diese radikale Veränderung, die mit einem Menschen passiert, der von ewigen Verlorenheit, von der Finsternis durchgedrungen ist zum Licht des Herrn Jesus und das neue Leben geschenkt bekommen hat. Das wird uns mit kurzen Strichen bildlich vor Augen gezeichnet in der Taufe. Oder noch viele andere Dinge zeichnet es uns vor, zum Beispiel auch das größte Wunder aller Zeiten, nämlich die Auferstehung, die leibliche Auferstehung aus dem Tod. Es gibt kein größeres Wunder auf dieser Erde als diese Tatsache, dass der Tod besiegt ist und dass ein toter Körper aufersteht, nicht für kurze Zeit, wieder noch einmal für 2-3 Jahre zum Leben. Nein, aufersteht zur Ewigkeit. Und in einer Vollkommenheit, wie wir sie noch nie gekannt haben, an einem irdischen Körper. Dieses größte aller Wunder der leiblichen Auferstehung. Vorgezeichnet in der Taufe. Die Taufe, um das kurz zu fassen, in der Taufe bezeugt ja der Gläubige, und das ist ganz wichtig, man kann es nicht genug betonen, es bezeugt der Gläubige, nicht der am Glauben Interessierte oder der religiös empfindende Mensch, der sich irgendeinen Ritus, ein Ritual wünscht. Nein, der Gläubige, der gläubig gewordene, bezeugt in der Taufe öffentlich eben in dieser bildlichen Darstellung, was in seinem Innen, in der unsichtbaren Welt mit ihm passiert ist. Er legt, es ist schon passiert. Die Taufe führt nicht dazu, zu dieser Veränderung. Es ist passiert und er gibt nur noch öffentlich Zeugnis davon, was passiert ist. Und es ist eben ein ganz bildliches, plastisches, praktisches Vorgehen, das Gott uns anweist, verbunden mit einer würdigen Ernsthaftigkeit. Wir wollen die erste Stelle aufschlagen, Matthäus 28. Die bekannten Verse, die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums, Vers 19 und 20. So geht's nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, Matheteio, dieses zu Jüngern machen, heißt auch, wird an anderen Stellen mit unterrichtet, lehrt. Aber mit dem spezifischen Ziel eben, dass Menschen gläubig werden. Macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wir sehen diese drei Schritte, geht hin, oder vier Schritte, geht hin, lehrt, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Zeitlich, was nimmt wohl den größten Raum ein von diesen vier Schritten? Ist sehr offensichtlich, natürlich das Letzte. Alles andere ist nur der Anfang. Die ersten drei Schritte sind nur der Anfang. So ist auch die Taufe nur der Anfang. Aber die eigentliche Phase, der Rest, der ganze Rest des Lebens ist zu lernen von ihm. Alles zu wissen. Nein, alles zu halten, was er uns in seinem Wort aufträgt. Und diese Formulierung, auf die möchte ich noch hinweisen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, meiner Ansicht nach, wenn man das Wort anschaut, tauft sie auf den Namen. Dieses griechische Wort eis heißt eigentlich in, hinein. Tauft sie in, hinein. Und wenn vom Taufen die Rede ist im Neuen Testament, wird immer oder wird sehr oft der Zweck angegeben. Zu was soll dann die Taufe führen? Und dann steht immer diese Präposition, eis, tauft hinein, in etwas hinein, damit das Individuum dann dort ist, in diesem Hinein. Und darum steht hier eigentlich, tauft sie in den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes hinein. Und das ist die Bedeutung der Taufe. Die Missionare oder die Jünger, ja, sollten die Menschen einerseits in der Autorität Gottes taufen. Sie taufen nicht im Namen des Papstes, wie das tausendeweise gemacht wurde. Diese Zwangstaufen und diese schrecklichen, furchtbaren Verbrechen an der Menschheit, wo ganze Völker getauft wurden im Namen des Papstes und so weiter. Diese Pervertierung des ganzen Gedankens des Taufens. Nein, in der Autorität Gottes taufen wir Menschen. Das heißt das einerseits und andererseits eben in den dreieinigen Gott hinein taufen wir. Und zwar als bildliche Darstellung, dass diese Menschen nicht mehr sich selber gehören, sondern sie gehören jetzt dem dreieinigen Gott. Tauft sie in den Namen Gottes hinein. Und so ist die Taufe auch eine bildliche Darstellung der Zugehörigkeit zu Christus und zu seinem Leib. Das ist die Ortsgemeinde. Und gerade in einem weiteren wichtigen Vers, den wir noch anschauen werden, 1. Korinther 12, 13, kommt das so deutlich zum Ausdruck. In der Taufe bezeugen wir, wenn wir uns taufen lassen, ich gehöre von nun an dem Herrn Jesus und nicht mehr mir selber. Ich bin Glied seines Leibes, einer konkreten Ortsgemeinde. Eben 1. Korinther 12, 13 und folgende. Er ist nun mein Retter. Und er ist nicht nur mein Retter, sondern er ist mein Herr, mein Meister. Das ist das Zeugnis, das ein Täufling in der Öffentlichkeit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ablegt. Die Taufe ist also kein Ritual, kein Sakrament. Es ist nicht irgendeine religiöse Handlung, um der Handlung willen, kein äußerlicher Akt, der zu einer inneren Veränderung führen würde. Die Taufe ist ein äußerlicher Akt, ein Bild, eine Darstellung von etwas. Aber sie führt nicht in sich selber zu einer inneren Veränderung. Jemand hat gesagt, die Taufe führt nicht zur Errettung. Die Taufe führt nicht zur Errettung. Das ist eine dick zu unterstreichende Aussage. Aber die Errettung führt zur Taufe. Das ist ein ganz normaler Gehorsamsschritt und für Gott von überaus großer Wichtigkeit. Wenn irgendjemand die Taufe kleinredet, dann täuscht er sich gewaltig. Für Gott ist dieser Gehorsamsschritt überaus wichtig. Die Taufe ist auch keine, zum Beispiel wird oft auch gesagt, eine Versiegelung oder ein Gewissmachen. Nein, nirgends lesen wir so etwas in der Bibel. Die Taufe ist keine Versiegelung. Wir sind versiegelt worden im Moment unserer Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Epheser 1,13. Nicht durch die Taufe werden wir versiegelt oder irgendetwas Ähnliches. Es ist einfach eine geistliche Realität, die nun in einem Bild, in einem Symbol dargestellt wird. Und deshalb ist der eigentliche Akt der Taufe, wie man das machen muss, ist klar vorgegeben. Man kann nicht selber wählen, wie man dieses Bild, wie man das jetzt darstellen will. Gott hat es klar vorgezeichnet und es ist nicht gleichgültig, wie diese geistliche Realität jetzt bildlich dargestellt wird. Also zum Beispiel ein bisschen Wasser auf die Stirne hat überhaupt nichts mit der biblischen Taufe zu tun. Ungültig. Absolut ungültig. Schon im griechischen Wort ist der Vorgang klar vorgezeichnet. Baptizo. Das heißt klar und deutlich eintauchen, vollständiges Untertauchen. Im Wort selber ist das Vorgehen schon vorgezeichnet. Auch kann ja, das ist auch allen klar, die ein bisschen gesunden Menschenverstand, wenn man so sagen will, haben, dass ein Baby zum Beispiel unmöglich durch die Taufe ein persönliches Zeugnis ablegen kann. Was für eine Verdrehung. Und leider haben wir so wenig Zeit, aber es wäre hochinteressant, die geschichtliche Entwicklung der Taufe nachzuverfolgen. Wie schnell, dass die Pervertierung kam von diesem äußeren Akt. Wie rasch, dass das verdreht wurde und welche Schritte genau dazu kamen, dass dann über einen Augustinus und so weiter diese völlige Verdrehung der biblischen Glaubenstaufe zustande kommt, sodass heute niemand mehr es auch nur annähernd wiedererkennt, der in diesen Großkirchen oder auch in evangelikalen Kirchen sieht, wie die Taufe gehandhabt wird. Es ist auch traurig, dass in der Reformation das alles beibehalten wurde. Schrecklich. Im Methodismus. Ein John Wesley hat gesagt, durch die Taufe der Kinder werden die Kinder zu Gotteskindern. Ein John Wesley. Unfassbar. Und praktisch sämtliche großen Strömungen haben eine pervertierte Idee aufgenommen über die Taufe, auch nach der Reformation. Es gibt, wenn man das Neue Testament liest, zum Thema Taufe verschiedene Taufen, hat man den Eindruck. Wir wollen da ein bisschen Ordnung versuchen zu machen. Wir wollen drei Taufen betrachten, in allererster Linie natürlich die Glaubenstaufe, um die es uns ja geht. Am Anfang von allen vier Evangelien wird uns ja die erste Art der Taufe vorgestellt. Es ist die Taufe des Johannes. Oder, wie das wir das im Apostelgeschichte dann auch lesen, wie die genannt wird, es ist die Taufe zur Buße. Oder die Taufe der Buße. Das ist die Taufe des Johannes. Die Taufe zur, da ist wieder das griechische Wort eis, in hinein. Also Johannes der Täufer hat getauft in die Buße hinein und in die Vergebung der Sünden hinein. Gemäß Lukas 3,3 und Markus 1,4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Taufe des Johannes war zur Buße und zur Vergebung der Sünden. Lesen wir doch den Anfang des im Matthäus-Evangelium, Matthäus 3. Und vielleicht gleich schon als Vorabbemerkung, die Taufe des Johannes hat keine Berechtigung mehr. Die Taufe des Johannes ist erfüllt. Niemand muss oder darf oder soll sich heute auf die Taufe des Johannes berufen und sich mit der Taufe des Johannes taufen lassen wollen. Dass das von Anfang an klar ist. Matthäus 3, ab Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dieses gewaltige Evangelium des Johannes, das hat schon ganz, ganz viel mit dem neutestamentlichen Evangelium zu tun. Das ist nicht einfach ein anderes Evangelium. Es ist nur ein anderer Aspekt davon. Eine gewaltige Botschaft, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und als erster Schritt tut Buße. Das gilt genauso wie heute wie damals, noch viel mehr vielleicht. Tut Buße. Das Reich der Himmel ist das gleiche wie das Reich Gottes. Das ist völlig identischer Begriff im Neuen Testament. Und das Reich Gottes ist die Königsherrschaft Gottes. Gott herrscht auf der Erde, meint dieser Ausdruck. Königreich Gottes bedeutet hier vom Blickpunkt der Erde aus, Gott herrscht auf dieser Erde durch seinen Messiaskönig. Das ist das Reich Gottes. Und Johannes, die Botschaft des Johannes war, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Warum? Weil die entscheidende Person plötzlich auf dieser Erde ist. Er, der Messias, der Herr Jesus, ist da. Und damit ist das Reich Gottes nahe gekommen. Sehr, sehr nahe. Er ist noch nicht auf dem Thron, aber er ist nahe gekommen. Die Juden hätten es in der Hand gehabt, ihm den Thron Davids zu geben. Gott wusste, dass es nicht so kommen würde. Aber theoretisch hätten sie es in der Hand gehabt. Vers 3. Das ist der, von welchem geredet wurde. Und jetzt ist gemeint der Johannes. Der Johannes ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Da haben wir den Auftrag des Johannes beschrieben. Wegbereiter des Messias-Königs Jesus Christus in seinem Volk. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, das Zeichen des Propheten, oder das Kleid des Propheten, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Zeichen der völligen Ausgesondertheit, Abgesondertheit für Gott, für Gottes Zweck. Da zog ihm zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Hey, das war eine gewaltige Geisteswirkung, eine gewaltige Erweckung. Die Leute hörten und sie zogen zu ihm hinaus. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, die wirklich zeigen, dass ihr echt Buße getan habt, heißt das. Und denkt nicht bei euch selbst, sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, wir haben hier diese herrlich gezeichnet, dieser Auftrag des Johannes. Bekennt eure Sünden, hat er gepredigt. Tut Buße und lasst euch als sichtbares Zeichen taufen. Und im Lukas-Evangelium lesen wir etwas von diesem Geist der Erweckung, der da war. Da steht nämlich, das Volk war in großer Spannung, in großer Erwartung wegen Johannes. Man hat wahrgenommen, es ist etwas ganz Gewaltiges am Kommen. Und sie haben gedacht, ob er wohl der Messias ist, der Johannes, ob er wohl der Messias ist. Wir wissen, wie klar, dass Johannes der Täufer das abgewiesen hat. Und das war auch seine Hauptaufgabe, auf ihn hinzuweisen. Auf den Messias, von sich weg, auf ihn hin. Und dann auch als zweiter Punkt in diesem Abschnitt diese Warnung an die Pharisäer. Nur einen äußerlichen religiösen Akt vor den Augen der Menschen vollführen zu wollen, ohne innere Realität. Nur damit sie gut dastehen vor den Menschen, kommen sie auch und wollen natürlich auch religiös sein und sich taufen lassen. Gibt es eine schärfere Warnung, als zu sagen, Schlangenbrut? Puh, der Mann kannte keine politische Korrektheit. Dann lese ich weiter im Vers 11. Da sagt Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Mit Wasser, mittels Wasser. Die Präposition ist en, zur Buße, eis, in die Buße hinein eigentlich. In die Gesinnungsänderung hinein und zur Sündenvergebung. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Darum nennt übrigens der Herr Jesus, den Johannes, der Täufer, diesen gewaltigen Prophet. Er ist einer der größten Propheten im Reiche Gottes. Darum nennt er ihn, sagt er, jeder andere ist größer als Johannes, der Täufer. Er ist quasi der Kleinste. Warum? Das war sein Herz. So klein hat sich Johannes, der Täufer, gemacht. Ich muss abnehmen. Das war nicht eine Floskel. Das war Realität. Johannes der Täufer ist so klein geworden, um Christus so groß zu machen. Es brauchte einen Menschen, wo Gott wusste, er wird so handeln. Er wird sich ganz, ganz klein machen, damit der Messias wirklich vorbereitete Wege findet. So dass dieser gewaltige Mann sagt, ich bin nicht würdig, die Schuhe des Messias zu tragen. Und dann sagt er über den Herrn Jesus, er wird euch mit Heiligem Geist taufen und mit Feuer. Er hängt den noch an und die nächsten Verse zeigen, warum dieses gewaltige Gerichtszeichen. Das hat er für die Pharisäer wieder gesagt. Mit Feuer. Die Charismatiker wollten immer auch die Feuertaufe. Diese mit dem Brett vor dem Kopf. Die Feuertaufe ist nicht für uns. Es ist, um Spreu und Weizen zu trennen. Mit Geist oder mit Feuer getauft zu werden, sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich wünsche niemandem, dass er mit dem Feuer Gottes getauft wird. Nur ganz nebenbei. Dieser Hinweis des Johannes, wartet nicht auf mich, glaubt an den, der nach mir kommt. Er ist das Lamm Gottes, das für die Sünde der ganzen Welt bezahlen wird. Er wird euch mit oder mittels Heiligem Geist taufen zur Wiedergeburt. Auch wieder 1. Korinther 12, 13. Und damit sind wir bei der zweiten Art der Taufe. Der Herr Jesus tauft mit Heiligem Geist. Also die Geistestaufe. Das ist ein klar biblischer Begriff oder eine biblische Realität. Die Geistestaufe. Vielleicht schauen wir kurz eine Auswirkung noch der Taufe des Johannes an in Apostelgeschichte 19. Wir können da nur kurz darüber gehen, obschon es eine wichtige Stelle ist, Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Vielleicht muss ich es einfach so zusammenfassen. Paulus kommt nach Ephesus. Endlich, die Epheser haben ihn ja schon lange erwartet und auf der dritten Missionsreise schafft er es und bleibt dann lange in Ephesus. Und wo er ankommt, da trifft er als erstes auf Jünger des Johannes. Oder es steht hier einfach, er fand einige Jünger. Und dann zeigt sich, er fragt sie dann, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Er hat sofort gemerkt, da stimmt etwas nicht bei diesen Jüngern. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, wir wussten nicht einmal, dass es einen Geist gibt. Und dann, ja, worauf seid ihr, in was hinein seid ihr denn getauft? Denn der Auftrag ist, dass man getauft wird in den Namen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Worauf seid ihr denn getauft? In was hinein seid ihr denn getauft? Fragt er sie. Und sie sagen, in die Taufe des Johannes. Und wir sind ganz sicher, dass sie nicht von Johannes dem Täufer getauft wurden. Da bin ich mir ganz sicher, weil erstens war Ephesus weit weg vom Jordan, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und zweitens hat Johannes der Täufer immer wieder den Heiligen Geist gepredigt. Den Messias gepredigt, der im Heiligen Geist taufen wird. Also hätten sie es von ihm mit Sicherheit wissen müssen. Nein, da kamen andere Leute und haben die Taufe des Johannes, mit der Taufe des Johannes missioniert. Ist gar nicht anders möglich. Niemand hat ihnen die Autorität dazu gegeben. Niemand hat ihnen den Auftrag dazu gegeben. Und es gibt gute Gründe, dass man annehmen könnte, dass zum Beispiel Apollos es war. Als er in Ephesus war, nachher erst kam er nach Korinth, wo er von Priscilla und Aquila richtig über den Weg Gottes unterrichtet wurde. Möglicherweise war Apollos das und hat die Leute auf die Taufe des Johannes getauft, weil er es nicht besser wusste noch. Und dann sagt Paulus im Vers 4, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Und er ist jetzt eben gekommen, der Messias. Und die Taufe des Johannes, die Vorbereitung für den Messias, die ist erfüllt. Jetzt kommt einer, der viel größer ist. Die Taufe des Johannes brauchen wir nicht mehr. Der Messias ist gekommen. Und das war diesen Jüngern sofort klar. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Wieder eins in den Namen Jesu Christi hinein. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Gott hat sofort das Zeichen dafür gegeben, jetzt ist es echt und richtig passiert. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Sie sind durchgedrungen zur Wiedergeburt. Sie haben geglaubt und sich taufen lassen. Nicht die Taufe, die richtige Taufe, hat jetzt zur echten Wiedergeburt geführt. Nein, sie haben geglaubt, sie wurden wiedergeboren und haben sich, als gehorsam steht, taufen lassen. Die Taufe des Johannes hat den Weg vorbereitet und ist seit dem vollbrachten Erlösungswerk Jesu Christi erfüllt. Sie hat keine Berechtigung mehr. Und diese Jünger in Ephesus waren eben nicht korrekt unterrichtet worden. Und was uns dieser Text auch ganz wichtig zeigt, ist, Paulus hat ihre erste Taufe vor ihrer Wiedergeburt nicht einfach angerechnet. Nicht einfach, ja, jetzt, ihr habt ja doch das gemacht so und wir zählen jetzt das. Nein, es war ungültig. Es war ungültig. So ist zum Beispiel auch eine Kindertaufe, biblisch gesehen, total ungültig. Und der große Vorwurf, die große Verfolgung trat ja auf im Mittelalter. 1527, glaube ich, ist ja der Bruder Manz ertränkt worden in der Limmat. Wegen dem Vorwurf der Wiedertaufe. Und dann ging das los über ganz Europa und die Menschen mussten fliehen, die den Herrn Jesus in der Bibel erkannt hatten, trotz all diesen religiösen Reformatoren. Und der Vorwurf war, der große Vorwurf war ja diese Lästerung, Menschen wieder zu taufen. Aber das ist völlig hinfällig. Das war keine Wiedertaufe, sondern das war die erste und einzige richtige biblische Taufe. Das andere als Kind war reines Theater, reines religiöses Theater. Der Vorwurf war völlig unberechtigt. Und so müssen wir das auch heute ernst nehmen. Wenn jemand merkt zum Beispiel, dass er zum Zeitpunkt seiner Taufe, dass er oder sie zum Zeitpunkt seiner Taufe nicht wirklich gläubig war, dann ist biblisch gesehen diese Taufe als ungültig anzusehen. Das ist tatsächlich so. Aufgrund von dem, was wir lesen hier in Apostelgeschichte 19 auch. Denn Gottes Wort zeigt eines ganz klar. Zuerst Glaube oder Wiedergeburt und dann Taufe, Glaubenstaufe. Es geht nicht, das umzukehren. Das wäre ungültig. Das Wort zeichnet es uns so vor. Zurück zu Matthäus 3. Ich lese diese wunderbare Begebenheit von 13 bis 17, wo uns auch zeigt, wie wichtig für Gott die Taufe ist, wie wichtig für ihn es dieses Thema ist. In jedem Evangelium ist das der erste Akt, den der Herr Jesus tut. Er lässt sich taufen. Und zum Beispiel im Matthäusevangelium ist es das letzte Thema, von dem wir lesen, haben wir gelesen. Macht zu Jüngern und tauft sie. Für Gott ist dieses Thema so überaus wichtig, weil es eben das Zentrum seines Heilsplanes darstellt. Und jetzt lesen wir hier, dass selbst der Herr Jesus sich taufen ließ. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Das heißt übrigens, dass Johannes, der Täufer, selber nicht getauft war. Er war beauftragt, die Taufe durchzuführen. Es war eine neue Heilszeit angebrochen. Der Herr Messias kam. Er war der Ausführende, aber er selber hatte die Taufe nicht. Heißt auch, das, was die anderen vollzogen, Buße tun, Vergebung der Sünde, das war in ihm drin schon Realität. Er brauchte dieses Zeichen nicht. Der Heilige Geist wohnte in ihm. Und es war ja nur eine Wegbereitung, diese Taufe. Wenn er später gelebt hätte, hätte er sich mit Sicherheit der Glaubenstaufe unterzogen. Aber das war hier noch nicht etabliert. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe da, öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Was hier passiert ist, ein Ereignis von Ewigkeitsbedeutung, von einer Wichtigkeit, wie wir sie nicht wirklich wahrscheinlich erfassen können noch. Warum und wozu hat der Herr Jesus als schuldloses Lamm Gottes sich taufen lassen? Die Taufe des Johannes war ja zum Bekennen der Sünden und zur Buße, um Sündenvergebung zu empfangen. Kam der Herr Jesus zur Taufe, um Sünden zu bekennen und Vergebung zu empfangen und sich eben symbolisch durch das Wasser reinigen zu lassen? Nein, mit Sicherheit nicht. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt zum Übergang zur Glaubenstaufe. Ebenso wenig kommen wir, die Menschen im Neuen Testament, zum Taufwasser, um hier die Reinigung von unseren Sünden zu erhalten. Genauso wenig kommen wir heute mit dieser Absicht. Die biblische Glaubenstaufe ist nur für Menschen, die schon gewaschen sind. Und zwar im Blut des Herrn Jesus, das von allen Sünden reinigt. Nur für Menschen, die schon aus dem Geist Gottes wiedergeboren sind. Das heißt, die vom Herrn Jesus schon mit Heiligem Geist getauft wurden, nämlich wohin? In den Leib des Christus hinein. In den Leib seiner Gemeinde hinein. Also noch einmal die Frage: Wozu denn hat sich der Herr Jesus taufen lassen? Der Herr Jesus kam ja auf diese Welt, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Das war seine Sendung. Um als Mensch, was hat er hier gesagt in Vers 15? Alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Um die Forderung der göttlichen Gerechtigkeit in Heiligkeit zu erfüllen. Nämlich um die Sünde zu sühnen, indem er, das schuldlose Lamm Gottes, Gottes ganzen Zorn auf sich nahm. Das war dieser gewaltige Auftrag des Messias. Und so kam er, um eine vollkommene Gerechtigkeit zu erwirken für alle, die an ihn glauben. So dass sie errettet werden vor dem Zorn Gottes und vor der ewigen Verdammnis. Und er ließ sich taufen wegen der Sünde, aber nicht wegen der eigenen, sondern weil er die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat. Ohne Sünde würde es überhaupt keine Taufe brauchen. Ohne Sünde würde es auch den Heilsplan Gottes nicht brauchen. Die Sünde ist so etwas Schlimmes und Schreckliches. Sie hat Himmel und Erde beschmutzt. Aber Gott wird alles wiederherstellen und in noch viel größerer Herrlichkeit zu seiner Ehre, die noch viel größer sein wird als vorher. Aber es zeigt uns der Schrecken der Sünde. Und diese Sünde hat er auf sich genommen. Und darum ließ er sich taufen. Er hat in seiner Taufe wiederum symbolisch, bildhaft dargestellt, was er dann am Kreuz auf Golgatha und im Grab des Simon von Arimathia, wie heißt der? Simon? Nein. Josef, Entschuldigung. Ja. Josef von Arimathia. Was er dann in seinem Grab durchlebt hat und was er dann in der Auferstehung im neuen Leib, irdisch, leiblichen Leib, nicht Geistesleib oder irgendetwas Mystischem, was dann dort Realität wurde. Das hat er in seiner Taufe bei Johannes bildlich vorgezeichnet. Und genauso ist auch wieder unsere Glaubenstaufe eine bildhafte Darstellung von diesem, seinem Erlösungswerk in unserem persönlichen Leben. Er ließ sich taufen, um alle Gerechtigkeit, die Gott forderte, wegen der Sünde, zu erfüllen. Seine Taufe war ein Bild, wie er, beladen mit der Sünde der Welt, die vollkommene Gerechtigkeit Gottes erfüllen wird. Es war quasi prophetisch schon auf sein gewaltiges Erlösungswerk. Was da passiert ist am Jordan. Hineinsteigen in das Wasser, untertauchen und auftauchen. Und der Geist Gottes kommt und sichtbar und die Stimme aus dem Himmel. Daran habe ich Wohlgefallen, an ihm, an meinem Sohn. Es zeigt uns, lässt uns etwas spüren von der Wichtigkeit der Taufe für unseren Gott. Daran habe ich Wohlgefallen. Wie sollten wir die Taufe kleindenken, kleinreden, wenn wir das lesen? Mit seiner eigenen Taufe hat der Herr also bildhaft die drei großen Akte seines Erlösungswerkes dargestellt. Und diese drei Akte können ja mit drei Wörtern ausgedrückt werden. Es ist genau das, was Paulus die Kurzform des Evangeliums nennt. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4. Wir haben die Zeit nicht zum Lesen. Aber dort zählt er das auf. Gestorben? Nach dem Wort Gottes. Begraben, wie das Wort Gottes es vorgesagt hat. Auferstanden. Das ist Inhalt der Taufe. Das ist Inhalt des Evangeliums. Das ist Inhalt des Heilsplanes Gottes. Erster Akt des Erlösungswerkes. Gestorben. Das Gesetz sagt, wer Sünde tut, muss sterben. Punkt. Es wird nicht eine einzige Ausnahme geben. zu diesem göttlichen Grundsatz. Jeder, der Sünde tat, wird sterben. Und diese Konsequenz der Sünde ist dem ersten Adam angekündigt worden. Und diese Konsequenz der Sünde ist von dem zweiten Adam getragen worden, dem Herrn Jesus Christus. Die Strafe für die Sünde ist der Tod. Von dieser Ausnahme, von dieser Regel wird es keine einzige Ausnahme geben. Die Strafe der Sünde wird der Tod sein oder ist der Tod. Und nicht nur der physische, sondern auch der geistliche. Die Trennung von Gott. Und dies muss sich schon anzeigen in diesem Leben. In Krankheit, in Leiden, in physischem und dann im ewigen Tod. Das gibt kein Entrinnen aus diesem geistlichen Gesetz. Und am Kreuz von Golgatha hat er nun, unser Herr vom Himmel, hat diese schreckliche Strafe an unserer Stelle erlitten. Wir alle, die wir auf ihn hoffen, haben diese Strafe erlitten in ihm. In ihm, in den hinein wir getauft wurden. Gott identifiziert uns völlig mit ihm, mit seinem Sohn. Wir alle, die wir seine Kinder sind, haben diese Strafe erlitten in Christus, der sie für uns getragen hat. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, damit wir freikommen. Jesaja 53. Und er hat sich vom ganzen Zorn Gottes treffen lassen, damit er uns nicht trifft. So dass der Sohn Gottes diese personifizierte Liebe Gottes, diesen fürchterlichen Angstschrei ausstieß, der auch heute noch durch diese sündige, verdorbene Welt hindurchtönt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil er, der Herr Jesus, der Messias, der Unbefleckte, das Lamm Gottes, sich zur Sünde in Person machen ließ. Zweiter Akt dieses gewaltigen Erlösungswerkes, begraben. Der Herr Jesus musste mehr als die Strafe für die Sünde erleiden. Mehr, um uns zu erlösen. Warum? Der Tod musste besiegt, beseitigt werden. Der Stachel des Todes musste entfernt werden. Die Macht des Todes besiegt. Sie sind besiegt, aber ich sage euch, sie sind noch in Aktion. Ihre Zeit ist sehr begrenzt. Und beide werden sie in der Bibel personifiziert. Der Tod in Person. Und das Totenreich in Person werden als letztes in den Feuersee geworfen. Aber sie sind jetzt schon besiegt. Der Herr Jesus wurde in das Grab gelegt, damit er in den dunklen Herrschaftsbereich des Todes, des Totenreiches hinabsteigen könnte und sollte und es auch tat. Und er hat dadurch das Grab, den Tod, für uns wieder besiegt. Offenbarung 1,18, er hat dem Tod die Schlüssel des Totenreiches abgenommen. Was für gewaltige geistliche Wahrheiten. Der Tod ist besiegt. Und dieser gewaltige Sieg über den Tod kann man oft auch bei Gottes Kindern erleben. Viele Zeugnisse kann man lesen, wo Menschen auf dem Totenbett sich gaben, aussahen wie Edelsteine, wie Sieger, himmlische Sieger. Wenn ein Gotteskind auf dem Totenbett jetzt liegt, darf es das schon erleben, der Tod ist besiegt. Es ist ein herrlicher Übergang in die Arme des Herrn Jesus, ins Paradies der Seele und des Geistes. Und dieser herrliche Auferstehungsleib wird dann noch folgen im Moment der Entrückung. Für sie hat der Tod diesen furchtbaren Schrecken verloren. Und ich bin mir ganz sicher, dass das diese Tausenden und Tausenden und Tausenden, man schätzt nur durch die katholische Kirche 50 Millionen echte Gotteskinder umgebracht, auf die schrecklichsten Art und Weisen, dass sie alle genau das erlebt haben, in ihren Leiden, auf dem Scheiterhaufen, auf dem Streckbett verrissen. Der Tod hat seinen Schrecken nicht mehr gehabt. Was für ein herrlicher Herr. Dritter Akt des Erlösungswerkes. Paulus sagt in Römer 4, 25, er ist um unserer Rechtfertigung willen auferstanden. Er hätte ja auch vom Grab direkt zum Thron Gottes zurückkehren können. Direkt zum Vater. Aber er ist auf der Erde als Mensch im neuen Auferstehungsleib auferstanden. Und das ist jetzt dieses allergrößte Wunder, das wir am Anfang gesagt haben. Aus diesem zerfallenden Leib des Todes, verwandelt im Ewigkeitsleib, auferstanden, nicht in einer geistlichen Sphäre im dritten Himmel, hier auf dieser Erde, unter den Augen der Menschen, sichtbar, wahrnehmbar. Und so sicher, wie er auferstanden ist, so sicher sind wir, sein Volk, sein Leib, seine Gemeinde, vollkommen gerecht gemacht vor dem heiligen Gott. Frei von den Forderungen des Gesetzes, befreit auch von der Macht des Todes. Das, was uns die Sicherheit gibt, ist die Auferstehung Jesu Christi, die bezeugt ist, die mit vielen unwiderlegbaren Beweisen bezeugt ist. Das gibt uns die Sicherheit. Darum das Kapitel 1. Korinther 15 über die Auferstehung. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn er nicht erschienen wäre als der Auferstandene im verherrlichten Leib, dann wäre unser Glaube umsonst. Dann wären wir sogar die elendesten aller Menschen, sagt er. Nein, er ist auferstanden und erschienen. Und jetzt wollen wir von hier, wir sind bald fertig, noch übergehen zu der Geistestaufe, zu dieser geistlichen Wahrheit, die ganz eng verknüpft ist mit der Glaubenstaufe, die vor der Glaubenstaufe kommt. Vor der Glaubenstaufe kommt die Geistestaufe. 1. Korinther 12, 13. Diese Stelle ab Vers 12 und die folgenden noch zeigt uns ja auf eindrückliche Art und Weise die Wichtigkeit der Ortsgemeinde. Alle diese geistlichen Wahrheiten, die wir jetzt aufgezeichnet haben, sie ruhen alle hier auf dieser Erde im Thema oder in der Tatsache der sichtbaren verantwortungsbaren, berührbaren Ortsgemeinde. Wenn es keine diese verbindliche Körperschaft nicht gäbe, dann wären alle diese Wahrheiten völlig schwammig und irgendwo. Diese Wahrheiten werden alle konkret und sichtbar in der Ortsgemeinde. Denn ich lese Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Das ganze Erlösungswerk des Herrn hat er getan, nicht für einen einzelnen Christen, für einen einzelnen Menschen, nur allein. Er hat es persönlich für jeden von uns getan. Aber das ist nur eine Seite. Er hat es getan, um einen Leib zu schaffen. Um sich einen Leib zu schaffen oder eine Braut zu erwählen. Das ist unter dem Kontext des Leibes nur wirklich zu verstehen, der ganze Heilsplan. Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Über diesen einen Vers gibt es meterweise theologische Literatur. Und es ist wieder ein Problem mit den Präpositionen in und zu und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, auch wenn eine große Tiefe in diesem Vers liegt. Aufgrund seines Erlösungswerkes kann der Herr Jesus Sünder, die Buße tun und glauben, kann er nun mit dem Geist in den einen Leib hinein taufen. Das heißt, zu einem einheitlichen, wohlfunktionierenden Leib zusammenfügen. Nämlich eben die sichtbare, funktionierende, sich versammelnde Gemeinde am Ort. Es spricht hier, viele Ausleger wollten sagen, das spricht hier für die weltweite universale Gemeinde. Nein, im Gegenteil. Alles spricht dagegen, dass er von einer unsichtbaren, mystischen, nicht wirklich geführten, weltweiten Gemeinde spricht. Lest doch weiter alles, was aufgezählt wird über den Leib, wie der Hand und Fuß und Auge zusammenwirken müssen. Wie soll das in einem universalen Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde passieren? Unmöglich. Spricht alles dagegen, dass hier irgendeine weltweite Gemeinde gemeint ist. Denn wir sind ja alle durch einen Geist, hier ist die Präposition en gebraucht, also mittels eines Geistes getauft. Das durch, hier in der Schlachterbibel, darf einem nicht suggerieren, dass der Geist der Taufende wäre. Das stimmt nicht. Der Taufende ist immer wer? Wer hat Johannes der Täufer gesagt, der Taufende sein wird? Der Herr Jesus, der wird euch mittels Geist taufen. Darum sind diese Präpositionen so wichtig. Der Herr Jesus hat uns mittels des Geistes getauft. Wozu, mit welchem Zweck, wohin? In etwas hinein hat er uns getauft. Das Präposition eis, nämlich in den einen Leib hinein. In seinen Leib hinein getauft. Unabhängig, was wir für eine Herkunft haben. Reich, arm, Sklave, Freier, Herrscher, Jude, Grieche, Schwarz, dunkelhäutig oder was auch immer. Völlig egal. Alle zusammengefügt. Die unterschiedlichsten Menschen. Und auch wir hier in der Ortsgemeinde, wie unterschiedlich sind wir. Aber wir sind total eins gemacht im Leib. den er geschaffen hat, der sein Leib ist, auch hier am Ort in Elk. Total eins gemacht in ihm, eingepflanzt in seinen Leib. Und zu Hause lest doch bitte noch den Rest des Kapitels dann fertig, wie dieser Leib funktioniert. Ich möchte einfach fragen, hast du dieses Leben im Leib? Hast du diese Gewissheit, dass du eingepflanzt bist in den Leib des Christus? Dass er dein Erlöser und Herr und Meister ist? Das ist völlig unabhängig von der Frage nach der Taufe. Das ist die entscheidende Frage. Und wer das hat, und noch nicht getauft ist, den möchte ich dringlich auffordern, den logischen nächsten Gehorsamsschritt zu tun und sich taufen zu lassen. Das auszudrücken in diesem herrlichen Bild der Taufe. Die Zeit ist jetzt um, aber lest doch bitte auch noch Römer 6, das Kapitel, vor allem den ersten Teil. Denn wir sind durch die Taufe mit Christus eins gemacht in seinem Tod, mit ihm begraben in seinem Grab und in seiner Auferstehung. Diese herrliche Wahrheit von Römer 6, diese drei Akte des Erlösungswerkes zeigt uns Römer 6, dass wir eins gemacht sind darin. Eben. Er hat es für uns getan, aber wir sind mit ihm hineingenommen in seinen Tod, in sein Grab und in seine Auferstehung. Wir kommen zur Taufe mit dem Wissen, dass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern dem Herrn, mit der Absicht, nicht mehr uns selber zu leben, sondern dem Herrn. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt oder gestorben. Aber trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Leib noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich dahingegeben hat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du doch mit deiner Gnade und Treue dein Wort uns weiter aufschliessest. Du kennst jeden Zustand von jedem Herz, von jedem Geschwister. Ich bitte dich, Herr, dass du doch weiter wirkst durch dein Wort, dass du auch aufzeigst, wo das, bei wem das es dran ist, als Gehorsamsschritt dir gegenüber. Der Schritt von der Taufe. Und lass doch es jedes von uns erkennen, was für ein überaus grosses Vorrecht Taufe ist. Das bildhaft dürfen darstellen, das ganze Erlösungswerk, das du geschaffen hast, dürfen ausdrücken, ich bin Teil von diesem Werk. Ich bin eins gemacht im Sterben, im Grab und in der Auferstehung vom Herrn Jesus. Herr, wir danken dir für dein Wirken, für dein Reden, für deine Gnade. Amen.